Moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin moin.
Hi Tobias, servus.
Andreas, die ganze Welt schreitet voran, in der Technik vor allem. Und auch wir beschäftigen uns dieses Jahr wieder mit viel Technik, mit viel Weiterentwicklung. Heute ist so, ja, nicht mal schwerpunktmäßig dein Thema, aber wir sprechen ein bisschen über Spediteure, über Verlader, über Relationen, über Intelligenzen, die dahinter stecken können. Und da wir beide wie immer keine Ahnung davon haben, haben wir uns zwei Gäste eingeladen, die davon deutlich mehr verstehen als wir beide. Einerseits ist das Volkan Özkan. Guten Abend, Volkan.
Hi, schönen Abend.
Und andererseits begrüßen wir einmal wieder bei uns im Podcast Alex Schöpp. Moin, Alex.
Ja, guten Abend, servus zusammen. Danke fürs vierte Mal.
Danke fürs Vierte. Wir haben gerade schon festgestellt, ne, du bist jedes Mal mit einer anderen Kennung hier im Podcast, aber mittlerweile der Gast, der am häufigsten unterwegs war. Sehr spannende Geschichten, die du an der Stelle mitbringst. Und heute sprechen wir so ein bisschen über das Thema Next Level Forwarding. Das ist so ein super catchy, clickbaitiger Titel, den wir da ausgesucht haben. Aber ganz am Anfang würden wir einmal ganz gerne vor allen Dingen von dir, Volkan, wissen, wer du bist, was du treibst und wo es dich hin verschlagen hat, wo du heute beruflich bist. Vielleicht magst du dich unseren Hörern einmal kurz vorstellen.
Ja, super. Vielen Dank auch für die Aufnahme und für die Einladung. Also ich bin geboren und aufgewachsen in Deutschland, habe nach dem Studium in einigen Logistikunternehmen gearbeitet, auch im Airfreight-Bereich, in der Lagerhaltung im Frankfurter Flughafen. Und bin dann, ich denke, war so 2011 in einem Incubator reingerutscht. Dort habe ich mal was mitgegründet, eine App für Taxis. Und danach war ich Geschäftsführer von einem Logistikunternehmen in der Türkei für ein paar Jahre und zuletzt Product Director von einer Payment Company, die dann auch erfolgreich ihren Exit gemacht hat, also einer der größten lokalen Exits zu dem Zeitpunkt. Und seit 2020, so Post-Pandemie, wieder Gründer von Yolda, wo wir uns fokussiert haben, die Disposition im Markt zu revolutionieren. Genau, so Background kurz gefasst, viel Fintech, Logistik und eigentlich so seit 12, 13 Jahren Startup.
Ja, sehr cool. Vielen Dank, Volkan. Alex, dich wollen wir auch nicht links liegen lassen. Die Hörer kennen dich eventuell schon. Du warst ja schon ein paar Mal da, aber was ist denn heute relevant, was du an Erfahrung mitbringst? Sag mal so.
Ja, was ist heute relevant mit der Erfahrung von ja, über 10 Jahren Shipper-Dasein? Ja, also ich war über 10 Jahre Versender, ob das jetzt E-Commerce war oder im Packaging oder jetzt auch in meiner nebenberuflichen Beratung da viel mit eingestiegen und so sind wir eigentlich auch zusammengekommen, Volkan und ich, dass man sagt, man kann mal einen Perspektivenwechsel eigentlich wagen. Und da bin ich jetzt seit Anfang des Jahres auch fest bei Yolda dabei. Als Senior Manager im Business Development, bin auch Projektleiter von strategischen Projekten und bringe da so die Kundenbrille mit rein, die Logistikexpertise, was brauchen Kunden, was brauchen Lagerhalter, auch an Transportwissen, ne? Also heutzutage hört Logistik, Supply Chain immer irgendwie an den Toren auf, ja? Oder die Kommissionierung ist die Kommissionierung, sondern über den Tellerrand gucken. Ja, sobald es irgendwie in Batchplanung schon geht, muss man eventuell schon irgendwie seine Transportplanung mit einplanen können. Und das macht es eben so interessant, da auch mal Sichtweise mit reinzubekommen. Das ist das eine. Und zum anderen eben auch jetzt mal ein Startup, was jetzt schon 3 Jahre alt ist, speziell in Istanbul gegründet, jetzt in Deutschland Fuß fasst, dort die jetzt mal Next Step Prozesse mit aufgleisen. Ne? Also das habe ich in meinen vorherigen sozusagen Steps in der Karriere auch schon gut hinlegen dürfen und bringe da viele Erfahrungen mit und ja, deswegen Ärmel hoch und anpacken.
Okay, und heute aus eurer Kundensicht, aus Verladersicht, ne, das ist so ein bisschen heute dein Part. Aber fangen wir mal mit Volkan an. Volkan, wir sprechen über Next Level Forwarding oder Forwarding with AI, mit KI. Ihr seid eine Spedition, so haben wir es jetzt verstanden. Was habt ihr mit einer digitalen Spedition gemein? Wo sagst du, jo, das machen wir auch? Und was unterscheidet euch aber von vielleicht anderen digitalen Speditionen?
Also wir haben das Problem aus der Dispositionssicht in die Hand genommen. Auch zu meiner Zeit, als ich in der klassischen Logistik gearbeitet habe und auch bei Yolda in den Anfangsphasen, der AI-Dispatcher kam auch nicht aus einem Trend, den wir gesehen haben in der AI-Welt oder weil wir irgendwie dort mit diesem Begriff besser Funding bekommen konnten, sondern wir haben das auch aus unseren eigenen Erkenntnissen gesehen. Also Yolda hat erstmal gestartet gehabt mit einem Loadboard. Das heißt also, wir haben Aufträge veröffentlicht und dann konnten LKW-Frachtführer dort ihre Applications machen und die Jobs annehmen. Und daraus der Pivot entstanden. Also der Hauptgrund aber, wieso Yolda entstanden ist, ist die Disposition. Das ist so das Herz. Also wir haben immer gesehen, dass Transporter-Companies, Transporter-Unternehmen immer in der Topline sehr viele Vorstellungen haben wie Effizienz. Also das heißt, welchen Frachtführer soll ich buchen? Wie kann ich meine Margins erhöhen? Kann ich einen Frachtführer, einen LKW zum Beispiel im Roundtrip buchen? Oder wir sehen zum Beispiel in dezentralisierten Logistikunternehmen am Forwarder, dass Brand A keine Ahnung von Brand B hat und ein LKW sucht von zwei verschiedenen Lagerhäusern oder die Branches suchen jeweils nach Rückladung. Und in der heutigen Zeit ist auch der Frachtpreis sehr hoch gestiegen in der P&L eines Unternehmens. Und deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man diese wenigen Kapazitäten und diese teuren Kapazitäten, die man hat, effizient nutzt. Und das geht einfach nicht, wenn man die Daten nicht hat. Das ist das große Problem, was wir gesehen haben. Und deswegen haben wir uns entschieden, ein Datenunternehmen zu werden. Also wir sind zwar ein Forwarder, aber 50% sind wir auch eine Data Company. Und der Hauptunterschied, den wir aufgebaut haben zu anderen Digital Forwardern in dem Markt ist, wir haben die Workflow Management, also alle Digital Forwarder in dem Markt, wenn wir uns anschauen, haben natürlich eine super Workflow Management gemacht. Das heißt also mit der Integration, dass der Kunde seine Ladung da reinspielen kann, ein Dashboard hat, wo er seine Ladung einsehen kann, Visibility und dann dementsprechend eine Supplier-Plattform, über die man Proof-of-Delivery-Documents hochladen kann und Co. Aber der Frachtführer-Find-Bereich, also das heißt, den richtigen Frachtführer für die richtige Ladung zu finden, darauf wurde eigentlich wenig Konzentration gelegt. Und das ist unser Hauptschwerpunkt. Und wir haben dafür eine KI entwickelt, die auf verschiedene Parameter schaut. Also erstmal so eine Collaborative Filtering. Ich spreche gerade so ein bisschen Englisch, sorry, unterbricht mich gerne, wenn es zu viel ist. Collaborative Filtering, da schauen wir auf verschiedene Parameter eines Frachtführers ein, wie zum Beispiel, diese Route ist eine populäre Route, die er oft fährt, oder das passt zu seinem Trailer, das ist in dieser Region ist er loyal. Das heißt also, wir schauen auf historische Tour-Data-Informationen. Dann schauen wir mit einer anderen Engine auf eine Backhaul-Opportunity, nennen wir das. Das heißt also, der Fahrer ist zum Beispiel von Hamburg nach München gefahren und diese Fahrt dauert x Stunden und ab dann kann er wieder eine Ladung annehmen und dann haben wir eine Ladung, die darauf basierend passt, dann wird auch dieses Assigning automatisch gemacht. Oder auch so Multistop-Opportunities, das heißt also, ein Fahrer kommt rein von Polen nach Deutschland, fährt dann nach Frankreich rein, von Frankreich nach Italien und dann wieder München zurück wieder. Das heißt also, wir machen, wir vorhersehen, machen Predictions sozusagen, was der Fahrer als nächstes machen könnte. Und dadurch matchen wir mit der AI die Kapazität mit den richtigen Fahrern zusammen. Und das macht uns auch unique in dem Markt. Also das heißt auch, das ist auch ein Feature, sozusagen, dass andere Digital Forwarder noch nicht im Radar hatten.
Okay, das heißt, die Cleverness liegt darin, den eigentlichen Dispositionsprozess durch KI zu unterstützen. Und du sagst es ja, so ein Matchmaking mit allen verfügbaren Daten zur Verfügung zu stellen, damit das Ganze dann auch erfolgreich abgewickelt wird und wahrscheinlich auch den Beteiligten Spaß macht, damit sie sich auch beim nächsten Mal wieder in den Prozess begeben und die KI ja eigentlich so ein Forwarder nicht einmal einsetzen will, à la Timo kommen und dann wieder vergisst, sondern sie will ja wahrscheinlich lernen, wie er performt und was ihm gut passt und wo er gut ist, korrekt, um dann das nächste Mal ihn noch besser einzusetzen.
Der Vorteil daran ist ja auch dieser Lerneffekt, den man dadurch erreicht. Also das heißt, man hat zum Beispiel eine Ladung von A nach B, 900 Euro als Beispiel, und wir senden das an den Frachtführer und der nimmt den Job nicht an, sagt 850 ist zu günstig als Beispiel, der braucht 950 für diesen Job, dann lernt das System auch mit, sodass man auch in den nächsten Schritten besser Verkaufspreise bilden kann und die richtigen Einkaufsraten auch dadurch hat. Okay. Oder man hat zum Beispiel auch so Lerneffekte wie, das ist ein Fahrer, der kann Palettenaustausch machen. Das ist ein Fahrer, der fährt gerne auch mal im Sommer nach Italien. Normalerweise nicht. Also man baut sozusagen ein Gedächtnis auf dem Verhalten von den Fahrern, sodass diese Fahrer einfach besser eingesetzt werden können.
Okay. Wer jetzt so ein bisschen mit Verladern zu tun hat, also mir kam es dann so als Frage noch in den Sinn, konzentriert ihr euch auf Full Truckload oder ist auch LTL ein Thema oder habt ihr nur Sattelzug-Standardtechnik oder lernt eure AI auch Hebebühnen zu berücksichtigen und Zeitfenster und so weiter? Wie weit seid ihr da? Was deckt ihr alles ab? Ist Frigo auch ein Thema oder noch nicht? Oder?
Ja, wir haben uns für den Go-to-Market sehr stark auf Food und Agriculture und der klassische Retail fokussiert. Also wir sind wenig, fast kaum im Automotive oder bei Stahltransporten und Co. unterwegs im Moment. Also wir haben sehr viele Transporte in dem Food-Bereich und deswegen haben wir auch viel Funktionalitäten in diesem Bereich und auch der Frachtfahrer-Pool, den wir uns aufgebaut haben, ist auch sehr affin in diese Richtung. Das heißt also, wir arbeiten sehr viel mit Zeitfensterbuchung, sehr viel mit Palettenaustausch, sehr viel mit Frigo. Also wir haben jetzt im Moment über 10.000 Unternehmer in unserem System mit über 50.000 Flotten. Und der Hauptfokus liegt auch in dieser Area. Und das ist speziell in der Türkei zum Beispiel, das ist unser Startermarkt. Wir haben 2020 in der Türkei gestartet und Ende 2022 in Deutschland expandiert. Und im türkischen Markt sind wir zum Beispiel Market Leader im Agriculture Transport, also vom Bauern in die Fabrik. Da haben wir zum Beispiel sehr, sehr, also letztes Jahr waren wir der größte Tomatentransporter als Beispiel dort.
Okay, du hast gerade gesagt, ihr seid schon relativ groß, was die angebundenen Unternehmen angeht. Jetzt seid ihr also in der Türkei auch der Market Lead, da kommt ja jedem.
Im Agri.
Ja, sorry. Ich wollte es gerade sagen, also da kommen gerade bei dem Agriculture, da kommen ja jede Menge Daten zusammen. Du hab auch gerade verstanden, ihr seid nicht auf einen speziellen Bereich fokussiert, habt aber eure Spezialitäten. Jetzt sprechen wir ja genau über das Thema AI an der ganzen Geschichte dann auch. Wobei du ja auch immer betonst, wir sind nicht eine digitale Spedition, die irgendwo auf einer Datenbank basiert, sondern wir haben Disponenten hintendran, die entsprechend dort disponieren, die, du hast ja vorhin gesagt, die immer weiter lernen und in dem Prozess immer weiter vorantreiben. Das haben wir soweit ganz gut verstanden. Wo steht ihr bei der Umsetzung, also beim Training eurer Leute? Wie hoch ist beispielsweise der Anteil der AI, die euch an der Stelle unterstützt, und wo ist vielleicht in eurer Vision mal der Punkt, wo ihr sagt, da wollen wir hinkommen? Mhm.
Es ist natürlich nicht einfach. Also ich würde auch sagen, es ist super naiv, in so einem Markt wie Road Freight Forwarding reinzugehen und zu sagen, okay, wir kommen jetzt aus den Business Schools und wir wollen jetzt, wir machen jetzt alles anders und digitalisieren von heute auf morgen. Das ist auch in der AI nicht möglich. Also eine AI läuft ab dem ersten Moment an nicht ohne Human Support. Und deswegen haben wir zwei Methodologien entwickelt. Es ist einmal Automated Dispatching, nennen wir das. Das heißt, Automated Dispatching bedeutet, wir bekommen einen Auftrag vom Kunden rein, Transport, Hamburg nach München wieder, selbes Beispiel. Und das System findet den best geeigneten Frachtführer, macht eine Notification, der nimmt den Job an Und die Alertsysteme verfolgen dann, ob er gefahren ist, angenommen hat, Zustellungsdokumente zur richtigen Zeitpunkt geladen hat. Diese Automated Dispatching ist ca. 15% unserer Transaktion. Das heißt also, wir haben 15% Automated Dispatching mit Touchless, also ohne Human Effort. Und 35% unserer Transaktionen sind mit Augmented AI, nennen wir das. Das heißt also, wir haben ein Operational Support Center und dieses Operational Support Center bekommt Vorschläge von dem System. Das heißt also, wir bekommen einen Auftrag rein und dann sitzt eine Person, die dann die Vorschläge von dem System sieht. Und die sieht dann ein Scoring, dass der beste geeignete Frachtführer A ist, der zweitbeste ist B. Und auch mit den, was ich vorher erläutert habe, mit den Notizen, ist es jetzt durch Collaborative Filtering, der hat eine Backhaul-Fahrt, der braucht eine Rückladung, der hat freie Kapazitäten, der findet sich in der GPS-Location, also ein komplettes Scoring-System mit diesen verschiedenen Parametern. Und dementsprechend nach dem Scoring-List organisiert dieser Operational Support Center Agent den richtigen Fahrer für die Ladung. Und das ist, und diese Augmented AI, der wird auch trainiert von diesen Agents. Das heißt also, der bekommt immer wieder Rückmeldungen, okay, der Fahrer hat sich angenommen, deswegen, weil. Und dadurch erhöht sich auch unser Automated Dispatching. Wir wollen da natürlich hochkommen. Also insgesamt sind wir mit AI-Support circa der Hälfte der Transaktionen, die wir machen. Und die andere Hälfte wird konventionell organisiert. Also das heißt, wir haben verschiedene Offices in Nordrhein-Westfalen, in Polen, in Riga, in Istanbul, die diese Organisation machen. Wir haben mal eine Messung gemacht. Also wenn wir jetzt neues Business, was wir auch nehmen, neue Linien, die wir zum ersten Mal in diesem Monat fahren, die außer Acht lassen, dann ist die AI-Ratio auf 70%. Das heißt also immer, weil wir einfach ein neues Startup sind und noch nicht die ganzen Route-Informationen haben oder wenn wir neue Businesses haben, immer noch nicht genügend Frachtführer im Pool registriert haben, dann wird der Human Touch immer wieder benötigt.
Obwohl man ja auch hinzufügen muss, gerade dieser Disponentenjob, ne, das ist seit meinem Stresslevel immer höher, ne, es wird immer schnelllebiger bei uns, Supply Chain, Lieferketten, Lieferzeiten und Co. Und da ist es ja so, dass man eigentlich so diesen Job des Disponenten, ich sage da eigentlich ganz gerne dann zu Transportmanager, der dann eigentlich sozusagen überwacht, schaut, was von den 100% ist zu 80% über praktisch AI oder zumindest digitalen Support gelöst, ja, und wo muss ich noch rein? Ob das dann Zeitfensterbuchung ist, als Beispiel Custom Declaration und Co. Ja, aber das sind so die Zukunftsmodelle, glaube ich, in diesem Berufsfeld, ja, was Spedition betrifft. Und das macht es da wirklich auch einfach. Und wenn ich mal jetzt zurückdenke, von meiner Verladerwelt, so vor 5 Jahren ungefähr, wo die etwas größeren jetzt als Digital Freight Forwarder auf den Markt kamen, da waren es hübsche Buchungsmasken und ein Live-Pricing. Ja? Aber im Hintergrund ist manuelles Dispatching gelaufen. Ja? Das wusste ich als Verlader nicht, sage ich ganz ehrlich. Ja? Und wir gehen da komplett offen damit um, ne, und sagen, hey, in Kundengesprächen zum Beispiel, strategischen Gesprächen, das, was Volker auch gesagt hat, ne, was können wir, ne, was bringen wir auf am prozentualen Anteil? Und das ist ja genau das mit dem Antrainieren, ne, mit dem Lernen. Ja. Wir nehmen auch ganz gerne mal historische Daten her und jagen die sozusagen bei uns durch die AI durch, ne, um da praktisch mal ein Match auch zu finden. Ne, was könnten wir denn eigentlich schon für diese Firma tun? Ja. Und das macht eigentlich das Ganze in diesem kompletten Feld wirklich, ich meine, da trifft es wirklich dieses Next Level Freight Forwarding, um da wirklich diesen Weg weiter zu ebnen und auszubauen, ne? Weil am Ende sind wir bei Weitem noch nicht.
Also die Vision, die wir erreichen möchten, ist, der Road Freight Forwarding Market ist auch ein sehr preissensitiver Markt, das wissen wir alle. Und durch die Preissensitivität und durch die hohe Konkurrenz hat man auch keine großen Margins. Und insbesondere, wenn man Inland-Transaktionen anschaut oder kurze Kilometer-Transaktionen anschaut, wo der Durchschnittspreis 500 bis 800 Euro ist zum Beispiel. Da 5 Anrufe machen für einen Frachtführer organisieren und dort in diesem Prozess irgendwie Unterlagen einsammeln und Co. Damit kann einfach kein Forwarder mehr leben in der Zukunft. Und die Automatisierung, daher ist uns sehr wichtig. Da sehen wir die Zukunft.
Okay, aber eine realistische Zukunft mit dem Wissen, dass auch später noch Leute da sitzen, die vielleicht viel mehr Kunden bedienen können in der gleichen Zeit wie heute ein Disponent bei einer Standardspedition, weil sie eben unterstützt werden durch Entscheidungsvorschläge, könnte man sagen.
Korrekt, ne? Korrekt.
Okay.
Das also wir haben beim Aufbauen haben wir eigentlich immer alles so angeschaut, was macht ein Disponent? Wie entscheidet der? Welche Parameter nimmt der? Und darauf basierend ist das eigentlich entstanden.
Okay. Also das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, oder ist die nächste Frage, wenn man so auf euer Team schaut, wie wählt ihr denn die Disponenten aus, denen ihr diesen Job zutraut? Weil die ja, also sie stehen ja in so einem Spannungsfeld, ne, zwischen die mich unterstützt, die KI, ich muss sie korrigieren, also ich muss merken, wenn sie mir Müll liefert, wenn sie mir keine guten Daten liefert. Und gleichzeitig schwingt vielleicht mit, dass sie meinen neuen Lieblingskunden ab in 2 Monaten vielleicht selbst bedienen kann und dann muss ich mich wieder mit dem neuen rumschlagen. Was sind da so eure Kriterien für die Auswahl von Disponenten, von Mitarbeitern, ja. Disponentinnen?
Also wir haben einen Split von 3 Sparten in der Operations, um es zu managen. Wir haben einmal die professionellen Leute. Das sind sozusagen 20, 30 Jahre erfahrene Ex-Disponenten, die ein Frachtführernetzwerk haben, die Preise im Markt kennen und die wissen auch, wie man disponiert und wie es gemacht werden soll. Dieses Team ist bei uns nicht gefährdet. Aber das Team ist nicht, natürlich ist das nicht das Ziel, dass dieses Team unendlich wächst. Dieses Team steckt ihr Wissen in das System rein und updatet auch das System. Und wir haben ein Operational Support Center, der hat natürlich auch seine Supervisor mit wieder auf erfahrenen Logistiker, aber dieses Operational Support Center ist eigentlich kein Logistikteam. Die werden komplett mit Tickets sozusagen koordiniert. Also es kommen Tickets, das wird gesagt, okay, das ist der Frachtführer für den nächsten Transport, der ist am besten dafür geeignet und hier musst du die Reasons eingehen, der Fahrer hat irgendwie nicht sein POD aufgeladen, dann wird ein automatisches Ticket generiert, dass er den Ticket jede Nacht bedient. Also es ist eigentlich ähnlich zu einem Callcenter gemanagt, was die Daily Operations angeht, also die täglichen Operational Tasks angeht, aber das professionelle Team ist natürlich so als Supervisor dabei und es füttert auch immer wieder das System. Daher gefährden wir eigentlich nicht. Also wir haben natürlich auch in den ersten Phasen immer so die Konflikte gehabt, dass wir auch in dem Operation Support Center Leute hatten, die sich blockiert haben. Also es ist eine schwierige Sache zu sagen, weil der Disponent, der mag es natürlich, dass der Wissen bei ihm bleibt. Das ist ja so sein Value Proposition dann, wo er auch dann seinen Job wechseln kann und seine eigenen persönlichen Netzwerke hat. Deswegen haben wir wenige professionelle Disponenten, sondern eher ein Agent-Network aufgebaut, die mit System-Guidance arbeiten.
Also ihr zerlegt den Prozess so weit, dass die hochqualifizierten Experten halt ihren Part machen und das Troubleshooting oder was dann auch nötig ist, was auch Leute machen können, die vielleicht nicht den Dispo-Hintergrund haben, die aber gern organisieren und gut mit dem Kundenkontakt sind, dass die sich dann im Ticketsystem um die Fälle kümmern. Und gibt's denn Link aus dem Ticketsystem zur KI? Also kriegt die mit, wenn was schief geht? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Da gibt's ein Feedback.
Also in dem Sinne, die KI gibt eine Empfehlung, welche besten Fahrer für diese Jobs geeignet sind. Und danach ist es eigentlich ein Workflow Management. Also die KI gibt auch zum Beispiel Price Ranges ein. Also sagt, diese Fahrt könnte Minimum für 830 eingekauft werden, Maximum für 900 aufgekauft werden zum Beispiel.
Okay.
Und der Verkaufspreis ist X. Und das sind die besten Fahrer, die diese Transaktion ausführen können. Also diese Information hat man, das macht die KI. Danach ist alles eigentlich Prozesstechnologie. Also das heißt, der Fahrer hat Technologien, der hat sich nicht irgendwie bewegt, dass man die GPS-Koordinaten nicht sehen konnte, oder der hat irgendwie keine Unterlagen hochgeladen, der Invoice hat sich nicht gematcht. Dadurch werden da Tickets generiert, sodass dann diese Leute eingreifen können bei Problemen.
Und da geht es ja auch von A bis Z, ne? Also jetzt nicht nur, dass du jetzt Themen da gerade beim aktuellen Transport hast, ne? Sondern du hast natürlich dann auch Dokumente wie dann Rechnungsstellung, ne? Um da weiter zu automatisieren. Und das macht ja selbst die Experten, ne? Wir füttern an, ne? Egal in welchem Bereich man jetzt aufgesetzt ist. Wir pumpen da praktisch unser Expertenwissen mit rein und lernen ja sozusagen auch, also Altersschnitt ist jetzt auch nicht allzu hoch beim Support Center. Wir trainieren die ja praktisch mit an. Ne? Wir füttern und teachen die mit unserer Erfahrung, um dann auch gemeinsam mit deren Ideen auch aus dem Daily Business diese Digitalisierung, Automatisierung weiter voranzutreiben. Und das macht, glaube ich, diesen Job am Ende auch interessant, ne? Wo es mal weiß, okay, ich werde mich nicht wegrationalisieren, weil wir arbeiten hier mit Wachstum, ne? Und umso mehr wir natürlich automatisieren und natürlich dann einfach diese Range, ich meine, dann bist du 2-3 Jahre in der Firma, ne? Dann wirst du doch mal irgendwo Supervisor oder however, da wächst du mit, ne? Und das ist eigentlich so der ganze komplette Ansatz dahinter, dass man da im Grunde genommen jetzt bei Yolda da das dann aktuell greifen die Wurzeln, ne, und der Baum muss wachsen. Ne? Das ist so eigentlich mal ganz bildlich ganz gut erklärt.
Okay, ja, sehr cool, verstanden. Wie, also ihr habt vorhin schon ein bisschen erwähnt, wer so eure Kunden sind in der Türkei, Agribusiness, in Deutschland, Full Truckload, Frigo, auch Obst, Gemüse, so habe ich es verstanden. Alex, wie reagiert denn der, oder Volkan, du weißt es wahrscheinlich auch, wie reagieren denn die deutschen Verlader auf euch als, sag mal, neuer Player oder als jemand, der ein neues Konzept anbietet?
Ja, wir verändern eigentlich sehr wenig das Leben. Also Alex, sorry. Also wir sind jetzt nicht, wir sind ein wenig Digital Freight Forwarder Verkäufer. Also wir gehen nicht hin und sagen, ja, deine ganzen alten Prozesse, die waren negativ, schlecht und ineffizient und jetzt gibt es was Neues, was dein Leben verändert. Das machen wir nicht. Also wir kommen mit Aufträgen, wir machen viel mit Invisible Registrierung eigentlich, auch bei den Frachtführern. Das heißt also, der nimmt erstmal manuell einen Auftrag ein. Es kommt dieses Augmented Reality, sagt zum Beispiel, dieser Frachtführer ist dafür geeignet. Der Frachtführer wurde registriert von unserem professionellen Team, hat seine Kommunikationserlaubnis abgegeben. Und wenn er den Auftrag dann irgendwie annimmt per Telefon, dann kriegt er eine E-Mail, wo er dann einen Link hat und in diesem Link sieht er dann seinen Jobauftrag. Das begleitet ihn dann zur Registrierung. Also wir machen das eigentlich so ein bisschen, wir sagen nicht, okay, du musst jetzt eine App runterladen, dich irgendwie da registrieren und das, sondern wir machen das irgendwie so ein bisschen Auftrag annehmen und onboarden. Das läuft bei uns sehr zeitgleich in der User Experience. Und deswegen ist das nicht, also auch bei Kunden machen wir eigentlich ganz klassischen Vertrieb. Also wir gehen zu Kunden hin und wir sagen, okay, wir haben einen super Service, wir liefern zum richtigen Zeitpunkt, haben super Preise und interne Tools, wo wir das einfach effizienter managen können.
Also für den Kunden seht ihr aus wie ein normaler Spediteur? Also seine User Experience unterscheidet sich nicht sonderlich. Er muss jetzt sich nicht mit vielen Webplattformen oder irgendwas beschäftigen. Ihr setzt da auf, wo der Kunde heute steht. So
korrekt. Richtig. Also wir bevorzugen sogar Integrationen. Also wir haben auch ein eigenes Dashboard, das der Kunde nutzen kann. Aber es ist viel einfacher, einfach mit Integration zu starten. Also wir haben da viel OCR-Technologien entwickelt, dass wir zum Beispiel einen automatischen PDF-Scrapper haben, eigenen. Und also er kann auch unsere Management-Software nutzen, klar, aber es ist nicht must. Also at the end von der User Experience, also es ist Paletten von A nach B transportieren mit LKW. Das ändern wir ja nicht. Yoldas Technologie ist aber eine super effiziente Lösung für das interne Prozessmanagement. Und das geben wir natürlich dann auch weiter. Also dieses Interne bietet uns dann bessere Preise, gute Buchungen, bessere Utilisierung, was sich dann auf die Performance auswirkt.
Vom Markt her, ne? Also die Frage ging ja auch, also wie nehme ich das zwar, habe das bisher wahrgenommen, so dieses digitale Spedition, so diese Überschrift, ist ein bisschen verbrannt. jetzt auch während der Covid-Zeit, da ging natürlich viel, ich meine Volumen auch über die Ladentheke. Da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich, heutzutage. Ne? Und deswegen sagen wir ja, auf der einen Seite sind wir ein Spediteur, ne? Arbeiten hybrid, sprich mit Expertenwissen, AI im Background, ne? Und setzen das Ganze ein. Und aufgrund dessen, ne, dass man da jetzt natürlich ein Login hat, kann sich da kostenfrei registrieren und Co. Das ist dann gegeben, sobald man jemanden hat, der natürlich Interesse daran hat, auch praktisch seine Logistikprozesse, in seiner Logistiksteuerung, ne, in seinem Transportmanagement, in dem Team dort mit effizient anzupacken, ne, zu praktisch immer Zeiten rauszunehmen, zu sagen, hey, was kann ich dadurch eigentlich an Zeiten einsparen, die ich für andere Projekte aufnehmen kann? Ja, das können wir damit einnehmen und eigentlich passen wir uns die Kunden an. Ne? Wie es Volkan schon gesagt hat, ne, dann machen wir erstmal die ersten 5, 6, 10 Transporte, ne, per E-Mail-Austausch. Und dann merkt man ja, matcht das Ganze, funktioniert das? Und dann kommt man automatisch ins Gespräch mit dem Kunden und sagt, hey, pass auf, du musst dann, wir machen jetzt Fixpreise, vereinbaren das und dann musst du eigentlich nur noch deine Sendung erstellen und dann sind wir genau bei diesen 15 bis 20%, damit es genau im Best Case dann sogar einfach nur noch durchläuft. Ja, und so ist eigentlich der Aufbau letzten Endes. Und der Markt, ich meine, ich komme immer mit meinem Netzwerken schön ums Eck. Die Leute hören zu, wenn du egal auf welchem Panel mal stehst oder in irgendwelchen Foren auf LinkedIn da unterwegs bist, da gibt es die eine Sparte, die total Digital Freight Forwarding feiert und die andere sagt, lass das, ne, geht zu dein Haus- und Hofspediteuren, da gibt es keinen Mittelweg. Ne? Und das ist halt so, leider Gottes, dass da wirklich die Flüsterpost da so ein bisschen den Ton angibt. Ne? Und da wollen wir uns eigentlich, wollen wir jetzt nicht unbedingt in den Wald laut reinschreien, um zu sagen, wir können hier alles mit AI, ja? Sondern wir bleiben auf dem Boden, ne, und wollen genau mit der Performance dann eigentlich uns auch beweisen und zu sagen, hey, das ist das Feature für die Zukunft.
Also noch eine Sache dazu, Tobias, bevor die nächste Frage kommt. Der Verlader ist halt häufig doch noch sehr in der Personenentscheidung und so kann ich es aus eigener Erfahrung sagen, wenn dir jemand eine digitale Spedition verkauft und du bekommst dann mit, dass im Hintergrund doch jemand die Excel-Dateien mit Preisen füllt, dann hast du halt irgendwo immer das Gefühl, habe ich jetzt nicht so verstanden, warum so ist. Und wenn es dann noch schief geht, dann bist du auch relativ schnell wieder weg und ja, dann kommt so die Erfahrung, ja, also das war jetzt eher viel Marketing, aber wenig prozessuale
Genau,
Digitalisierung.
genau.
Ja.
Das ist es tatsächlich. Ne? Und deswegen lehnen wir uns da jetzt nicht komplett irgendwie aus dem Fenster, ne? Sondern warten genau mit dem offen und ehrlich auf, was wir können und bisher schon zeigen durften und wo wir natürlich hinwollen. Das ist klar. Ne? Aber ich habe als Verlader auch schon diese Erfahrungen machen dürfen. Ne? Und da, wo ich mir auch gedacht habe, jetzt habt ihr zwei Transporte vergeigt, dass ihr das Ding da jetzt in eine digitale Buchungsmaske eingehen kann, kann ich genauso mal Excel-File rüberjagen. Ne? Ja, aber das ist halt ganz schnell, ne? Personengeschichte, bist du raus, gerade jetzt vielleicht nur in einen etwas näher an die Rente rückenden Logistikleiter, dann kannst du es ja knicken, ne? Und da sind wir halt des Öfteren unterwegs. Ne? Ist viel, viel Überzeugungsarbeit.
Ich wollte gerade sagen, jetzt habt ihr so schön zusammengefasst, was ich eigentlich fragen wollte. Insofern vielen Dank an der Stelle. Fand ich sehr spannend. Mir ging es dann, ganz am Ende geht es ja auch so ein Stück weit darum, dieser Versuch, die Themen zu standardisieren, ne? Also eine gewisse Qualität reinzubringen, das, was du sagtest, Volkan, diese Preisspanne da, also eine gewisse Transparenz in einen Markt, der ansonsten, naja, so halbtransparent ist, nennen wir das mal so. Der hat ja auch durchaus irgendwo so diesen Unterton, dass es vielleicht auch irgendwann mal was Standardisiertes ist. Ne? Andreas hatte das in der Vorbereitung eine Ware, eine Commodity genannt. Seht ihr den Trend dahin, wo es also wirklich dann nur noch um die Fracht als Ware geht? Oder wie entwickelt sich das aus eurer Sicht?
Es gibt zu viele Parameter, deswegen ist auch AI wichtig in diesem Bereich. Also es ist schwierig, mit einem Rule-Based-System, mit bestimmten festgelegten Regeln dieses Problem zu lösen. Also es wird sich nicht jeder Verlader, nicht jeder Unternehmer, nicht jeder Lkw-Fahrer hat dasselbe Verhalten. Also wir haben so viele Parameter, dass der eine lädt anders, der andere hat Wartezeiten, der andere braucht einen Palettaustausch. Der eine braucht eine Kleiderstange und es gibt viele verschiedene Arten von Trailers. Deswegen ist eine Standardisierung nicht möglich. Also es ist schwer zu sagen, okay, es wird jetzt alles so Commodity und Standard und zack, 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 wird es über Selling, sonst das würde ja schon laufen. Deswegen hat man ja diese Disponenten, die sich in diesen bestimmten spezifischen Branchen auskennen und dann dementsprechend branchentechnisch auch Lösungen finden können. Und deswegen gibt es ja auch branchenspezifisch starke Logistikunternehmen, Forwarder in diesem Bereich. Aber die AI ist natürlich ein großer Konkurrent auch auf der anderen Seite für diesen Markt, weil die AI kann es technologisch überdenken. Also das sehen wir jetzt auch mit ChatGPT, also was für Arten von Texten da geschrieben werden können oder was damit alles erstellt werden kann. Und diese verschiedenen Szenarien, diese verschiedenen Parameter, es ist natürlich ein Big Data Game. Deswegen ist es wichtig, dass Yolda so viel wie möglich Daten hat. Aber in dem Moment, wo wir diesen Datenpool auch aufgebaut haben, werden wir natürlich auch in der Lage sein zu sagen, okay, dieser Transport hat wahrscheinlich diese Schwierigkeitsgrad und deswegen ist der Preis x Prozent höher und deswegen muss man irgendwie einen inländischen Fahrer organisieren und darf keinen Kabotagetransport machen und Co. Also diese Learnings, diese Erfahrungen werden Step by Step im System mit den Jahren natürlich entstehen. Und wir versuchen auch Aggregator zu finden. Also wir sind auch in den strategischen Gesprächen, um an diese Daten halt schnell heranzukommen. Und umso mehr Informationen wir haben, umso besser wird das.
Das heißt, die AI soll euch auch so unterstützen, dass es euch schützt vor, sage ich mal, Aufträgen, die ihr übernehmt und draufzahlt, oder? Weil ich, also aus dem Feeling raus, es ist halt häufig ein Wettbewerb um Fracht und ein Wettbewerb um Volumen. Und bei eBay ist es so, es gewinnt nicht immer derjenige, der am schlauesten den Preis ermittelt, sondern der vielleicht zu viel bezahlt. Und im Forwarder-Bereich kann es ja auch sein, dass der die Ausschreibung gewinnt, der sich verkalkuliert und dann am Ende mit Minus dasteht. Und das soll euch dann auch wieder die KI aus eurer Speditionssicht schützen, ne? Okay.
Korrekt. Und auch natürlich beim Einkauf, für uns ist das dasselbe. Also wir dürfen jetzt auch nicht, wir sind ja wir besitzen ja keine LKWs. Und deswegen ist es auch genauso wichtig für uns, dass wir nicht sagen, okay, wir haben jetzt die günstigste Möglichkeit, ist nicht die richtige Möglichkeit. Also wir schauen auch auf Delivery Performance von den Frachtführern.
Das ist ja, wenn man es vielleicht anders darstellen möchte, für mich, der nicht aus dem Transport kommt, ist es ja einfach auch ein Stück weit eine Unterstützung bei der Risikoabschätzung. Ne? Also welches Risiko nehmt ihr auf euch, welches Risiko vermittelt ihr halt eben auch? Das, was ihr gerade sagtet mit den zu teuer eingekauft oder sonstige Themen, dann geht es ja unterstützt euch die AI ja am Ende dann halt eben dabei, die Risiken zumindest mal statistisch mit Vergangenheitswerten besser bewerten zu können, wobei sie natürlich nicht in die Zukunft schauen kann. Mit Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Situation, die wir in Deutschland haben, die wir in Europa haben, die wir vielleicht auch auf der ganzen Welt haben, wie geht ihr damit um und was sind eure Meilensteine? Ist das etwas, was euch zusetzt oder ist das etwas, wo ihr sagt, das ist genau die Situation, die wir brauchen, jetzt können wir viele Meter machen, damit wir dann, wenn es irgendwann mal besser wird, ganz weit vorne stehen?
Ja, die aktuelle wirtschaftliche Lage ist natürlich, macht den Vertrieb schwieriger. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt in einer Position stehen und sagen, okay, wir haben jetzt da einen Läufer und füllen eine Marktlücke und es wächst gerade von alleine. Also es ist nicht so, macht auch keinen Sinn, jetzt extrem opportunistisch zu reden. Also wir haben gerade auch, genau wie viele andere Unternehmen, auch challenging times, weil die Frachtpreise steigen nicht an, trotz Inflation in allen anderen Branchen und zusätzlich auch der hohe Zins macht den Appetite von Investoren einfach geringer im Moment, sodass Investoren in generell, im Vergleich jetzt zu den 2020, 2021 oder bis Mitte 2022 den Investment Appetite hatten, der besteht jetzt im Moment auch nicht. Deswegen ist es jetzt gerade eigentlich eine Phase, wo wir mit extrem guten Unit Economics auch arbeiten müssen. Also wir sind sehr vorsichtig und wir versuchen auch wie ein klassischer Unternehmer, also nicht jetzt bulliger Startup, sondern wie ein klassischer Unternehmer einfach sehr viel mit Effizienz zu arbeiten, gute Gewinne zu erwirtschaften und diese Krise eigentlich am besten so bestehen. Das ist gerade der Fokus. Und in Märkten wie die Türkei ist, hat man natürlich nochmal andere Challenges auch. Wie zum Beispiel der hohe Zinssatz. Über 60%.
Ist eher so das Mindset eines schwäbischen Mittelständlers statt der Cash-Burn-Rate, die man vielleicht vor 2, 3 Jahren in Berlin vorne angeführt hat, um einfach nur voll auf Wachstum zu gehen. Ne? Das ist es nicht so sehr.
Genau, also wir sind nicht voll auf Wachstum, sondern wir sind vorsichtiger, wir sind unternehmerischer und wir versuchen auch was Langfristigeres aufzubauen. Die Rezessions Themen im Markt, die treffen uns natürlich auch. Also wir sehen längere Sales Cycles und einfach viel Angst auch. Also viele wollen auch ihren existierenden Partner gerade nicht wechseln, weil sie sagen, okay, die Preise sind tief und wenn ich wechsle, werde ich wahrscheinlich immer höher kommen. Man kriegt keine günstigeren Preise mehr im Markt, sondern versucht, die existierenden Altpreise zu behalten. Und das sind Challenges, die wir auch haben. Aber auf der anderen Seite, was wir auch sehen, ist, dass der mittlere Transportrange, also dieses Inlandtransport, also wir haben auch über 90% Inlandtransporte mit ungefähr 500, 600 Euro Durchschnitt pro Transport. Und das sind Transporte, die eigentlich nicht so relevant sind für viele Forwarder in dem Markt, weil es einfach die kleinen FTLs, die kurzen FTLs, hoher Aufwand an Organisation. Und das ist so ein Sweet Spot, auf dem wir uns eigentlich sehr gut positioniert haben. Dass wir diesen Sweet Spot eigentlich automatisieren und wir haben Appetit darauf.
Weil ihr da sehr effizient seid, ne? So,
genau.
Okay, cool. Jetzt seid ihr sehr nah an dem Thema AI, KI dran. Deshalb mal ein bisschen so eine Blick in die Zukunft-Frage. Was ist eure Annahme zur wirtschaftlichen Bedeutung von AI in 2 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren, soweit man das sagen kann? Also wir haben, Nvidia hat Rekord-Börsenkurse. Ne? Das Thema KI ist, also wenn es vorher noch nicht im Hype war, jetzt ist es, denke ich, im Hype, spätestens seit ChatGPT. Ihr wisst jetzt aber schon, was kann ich damit machen und wo brauche ich doch noch den Menschen als Betreuung? Deshalb, wie schätzt ihr die Bedeutung von Artificial Intelligence ein in der Zukunft?
Ja, ich glaube, Klarna hat das eigentlich sehr gut erläutert gehabt. Ihr habt das wahrscheinlich alle mitbekommen. Die meinen ja gerade irgendwie 2/3 ihres Customer Supports über AI und haben eigentlich in einem Jahr über 40 Millionen USD Profit gemacht und konnten 700 Agents einsparen. Und das ist natürlich, wo auch viele andere Branchen dahin kommen werden und auch der Logistikjob. Weil at the end, also wenn man als klassische Zahl nimmt, ein Disponent, wenn der heute 200 Transaktionen pro Monat supporten kann, organisieren kann, wird er mit AI, also wir haben schon einige Tests gemacht, wo wir mit einem Agent 600 Transporte ausführen konnten. Und das bedeutet also, dass eine Person mit AI-Unterstützung das Dreifache machen kann. Und wenn ich als Unternehmer nicht das nutze, dann habe ich natürlich einen größeren Disadvantage im Markt. Ja, weil ich einfach eine schlechtere EBITDA habe, hohe Kosten habe und das auf den Preis auch wieder geben muss. Und also ich bin sehr Fan von AI in der Industrie. Also mir gefällt das sehr. Ich bin da auch selber aktiv, wir investieren da auch und das ist die Vision von Yolda. Also wir wollen auch eine vollautomatisierte Disposition in der Zukunft haben. Aber natürlich haben wir auch, der soziale Bereich von AI macht mir auch Sorgen. Also wenn ich auch so sehe, dass AI Kunst ersetzt, Video ersetzt, Musik ersetzt, das Soziale ersetzt, da bin ich auch so ein bisschen ängstlich.
Ist es dann vergleichbar in der Intralogistik mit der Automatisierung, ne, wo wir es geschafft haben, von Ware zum Mann bei Pickzahlen von 100, 150, 200 Picks die Stunde aufhaben, die Ware zum Mann bringen und dort umgepackt wird. So ein bisschen ähnlich hört sich das hier an. Also ich kann meine Kapazität durch AI und KI vielleicht verzweifachen, verdreifachen, verx-fachen. Aber im Kern, also es ist keine 0-1-Entscheidung, sondern es ist ein Weg, den wir gehen und AI wird immer einen größeren Anteil haben.
Ja, also es ist auch schwierig für einen Menschen, also diese ganze Koordination zu machen. Also Ich habe immer als klassischer Logistiker, also in der früheren Zeit, wir haben immer viel in Excel durchdacht, irgendwie Listen rausgebracht und gesagt, okay, jetzt buchen wir den und den und jetzt kombinieren wir diese zwei Kunden zusammen für Hin- und Rückladung und da können wir ein Share-Truck machen, das heißt also Teilladungen in dieselbe Richtung koordinieren und damit besser utilisieren. Dann machen wir da Sales und verkaufen das da für den Preis und da machen wir die generelle Marge. Aber irgendwie klappt das in der Realität nicht. In der Realität gehen diese Sachen immer verloren. Und da kommen einfach auch menschliche Parameter dazu, dass man irgendwie sagt, okay, dem Frachtführer vertraue ich jetzt oder ich will jetzt mal ruhig nach Hause fahren und jetzt nicht mir den Stress machen mit dieser ganzen Organisation nochmal, sondern ende einfach mal den Tag ab. Und AI ist halt 24 Stunden und hat halt keine Emotionen und kann halt komplett aggressiv rationale Entscheidungen treffen. Und das macht die Geschichte einfach effizienter.
Spannender Ansatz, gerade auch das, was Andreas sagte, ne, dieses Thema, schauen wir zurück, wie wir vor 40 Jahren kommissioniert haben. Ne, da ist man also im Zweifel durch den Gang gegangen und hat also Ware auf eine Palette draufgepackt. Irgendwann mal hat man dann also die Dame im Ohr pfeifen gehört, was jetzt also zu tun ist, und hat sich dann also die Bestätigungsschritte erst gespart und später geht es dann also wirklich um Konzepte wie Quick by Light, Ware zum Mann und so weiter. Ich glaube, das, was Andreas gerade meinte, dass wir vielleicht diesen Step gerade im Forwarding gehen, dass das, was ihr gerade vorantreibt, halt eben einer dieser großen Steps sein wird in der Zukunft, um dann halt eben das Thema voranzubringen. Alex, du wolltest noch was zu kommentieren?
Ich wollte nicht unterbrechen in dem Sinne, aber man darf auch nicht vergessen, in meinem Fachkräftemangel bringt uns genauso noch zum Japsen. Ne? Und da kommt das Ganze natürlich dann auch mit rein. Ne? Und jeder möchte irgendwie studiert dann den, keine Ahnung, Head of Disposition irgendwo in seinem Titel stehen haben mit am besten 120.000 Euro im Jahr. Ne? Jetzt mal hart übertrieben. Ne? Aber das ist ja halt genau das, ne? Und da setzt man natürlich auch mit KI dann eigentlich auch drauf an, ne? Und ja, auch ich habe in meiner Lehrzeit auf der elektrischen Schreibmaschine wohlgemerkt schon Frachtbriefe geschrieben, ne? Aber ja, jetzt lachen wir darüber und wer weiß, wo, ja, wenn wir mal irgendwo Richtung Rente marschieren, wo wir dann eigentlich sind, ne? Sollten wir dann auch mal einen Podcast aufmachen oder vielleicht macht dann die KI für uns.
Ich muss auch sagen, ich habe wenig glückliche Disponenten gesehen. Also der Dispo-Job hat auch seine Schwierigkeit mit Unklarheiten. Das heißt also, man spricht mit einem Frachtführer und dann wird gesagt, okay, die Ladezeit dauert zum Beispiel, oder man vergisst zu sagen, die Ladezeit dauert 4 Stunden. Und dann fährt der Frachtführer dahin und weiß nicht, hat aber eine zweite Ladung eingeplant gehabt, die er abholen musste. Und dann gibt es Zoff. Und dann macht der Stress an der Rampe und der Kunde bekommt diesen Stress mit. Der Kunde ruft den Spediteur an, der ruft den Frachtführer an und es sind immer so durchgehend jeden Tag Probleme. Und auch extrem viele Kommunikationsprobleme. Und mit der Digitalisierung löst man das einfach. Also dann kommt ein Auftrag, alle Details sind da gut gespeichert. Natürlich gibt es immer wieder auch Probleme. Also es ist nicht zero Problem, sondern man reduziert aber diese Probleme extrem.
Ist vielleicht auch gar kein Kommunikationsproblem an der Stelle mehr, sondern vielmehr eine Kommunikationstransparenz, die dann da ist, ne? Also vielmehr eine Datentransparenz, wo man die Themen dann halt eben entsprechend abgreifen kann.
Sehr spannend. Man kann auch nicht mehr jemand sagen, das war mir nicht bekannt.
Ja, dann muss er sagen, ich habe es nicht gelesen. Genau. Oder meine KI hat es nicht gelesen. Du hast relativ lange in der Türkei gearbeitet, Volkan, hast du vorhin erzählt. Du hast dort gegründet, ihr seid dort auch immer noch aktiv. Wie schätzt du heute im gesamten Konstrukt, jetzt haben wir gerade so ein bisschen über die wirtschaftliche Lage in Deutschland gesprochen, wie schätzt du die wirtschaftliche Lage in der Türkei ein und wohin entwickelt sich das Land aus deiner Sicht?
Ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich kann das mal ein bisschen so aus der Sicht der Logistik erstmal aufnehmen. Also die Türkei hat eigentlich eine super geografische Lage. Das ist ja eigentlich unstrittig zwischen Europa und Asien. Und eigentlich auch ein sehr, sehr großes Frachtführernetzwerk. Also es sind im Vergleich zu den, zum Beispiel zum europäischen Markt, hat der türkische Markt viele Einzelunternehmer. Also das heißt also Frachtführer und Fahrer, die gleiche Person, Single One-Man-Show, wie ein Freelancer. Und der auch sehr spot entscheidet. Das heißt also, der sagt dann, okay, ich fahre jetzt von Istanbul nach Izmir und schauen wir mal, wo ich noch was zurückbekomme. Und der entscheidet dann innerhalb einer Stunde. Und dann fährt er nach 3 Stunden zum Kunden und holt die Ware ab und transportiert. Also so spot läuft das extrem. Und das ist die Mehrheit, die so läuft gerade in dem Markt. Und dieser Kleinfrachtführer, der hat seine Finanzen einfach sehr kurzfristig geplant. Das heißt also, der muss immer vortanken und fahren. Und das heißt, der muss auch sehr schnell bezahlt werden. Und heute für den Logistik, bei den Logistik ist das größte Problem. Das heißt also, wenn du mit einem Großunternehmer arbeitest, der irgendwie Forderungslaufzeiten von 60 Tagen hat und der Frachtführer an einem Tag oder am nächsten Tag nach der Zustellung bezahlt werden muss, besteht da eine Finanzierung von 50, 60 Tagen im Durchschnitt. Und der Zinssatz ist jetzt gerade jährlich ungefähr bei 60%. Das heißt also, wenn du 60 Tage finanzieren musst, musst du nochmal irgendwie 8% oder so im Durchschnitt so auf den Transportpreis legen. Und das ist gerade die größte Schwierigkeit. Also der Bankkredite, die Factoring-Struktur und der hohe Zinssatz macht den Transport sehr schwierig, sodass heute der Forwarder-Markt eigentlich von den Geldgebern, also den kapitalstarken Unternehmen, dominiert wird, als jetzt die Transportleistung zählt. Und das ist die größte Schwierigkeit. Also deswegen sehen wir auch heute im türkischen Markt sehr viele Mittelstands- oder kleine Spediteure, die gerade insolvenz gehen. Oder auch viele Fahrer, die jetzt nicht mehr ihren zweiten LKW leisten können, weil auch durch die Inflation die LKW-Preise extrem gestiegen sind. Der türkische Lira-Kurs ist nochmal gesunken. Also es ist viel, viel schwieriger im Vergleich jetzt zum deutschen Markt als Unternehmer in der Türkei zu agieren im Moment und auch schwer vorhersehbarer. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch viele Probleme, bedeuten auch viele Opportunitäten, sodass halt viele Newcomer auch kommen können. Und was wir gerade sehen, ist viel Konsolidierung. Also es kaufen viele europäische, asiatische große Logistikunternehmen, gerade türkische Spediteure, große Forwarder auf. Sieht man ja auch so zum Beispiel der größte Ecol wurde, die Cross-Border-Branche wurde aufgekauft von DFDS. Und gibt es noch andere, also von Singapur hat noch ein Unternehmen ein weiteres aufgekauft. Also solche Konsolidierungen passieren gerade in der türkischen Logistikbranche. Für uns macht das es natürlich auch schwieriger, also weil wir wollen auch nicht diese Interest-Fees und der Kunde will die auch nicht bezahlen. Deswegen haben wir auch einen größeren Fokus gerade auf den europäischen Markt. Wohin sich das Land entwickeln wird, also kann ich schwer sagen. Also Türkei, was ich gesehen habe, ist natürlich eine Riesen-Power, also 80 Millionen Einwohner, viel junges Publikum, viel Agriculture, viel Industrie, ist viel da, also was eigentlich viel wert ist. Aber auf der anderen Seite auch viel ökonomische, wirtschaftliche, politische Probleme. Aber eine hohe Motivation wiederum, sodass es immer die Brücke wieder schafft. Und eigentlich, ich glaube, dass der Tiefpunkt so gesehen ist und dass es jetzt so in eine Phase kommt, wo man mehr Upsides haben wird und ein hoher Education-Grad deswegen. Also ich sehe jetzt nicht sehr negativ, was sich da entwickeln wird. Aber die letzten Jahre waren als Unternehmer natürlich sehr tough. Also wir hatten zum Beispiel in den letzten Jahren Gehaltserhöhung über 100% pro Jahr wegen Inflationsanpassung.
Wahnsinn. Also ganz
Und das
ehrlich.
musst du halt natürlich managen, also.
Ja. Ja. Na, ich finde es immer ganz, also so von dem, was du erzählst, von deiner Erfahrung her, finde ich es halt eben immer ganz spannend. Ich wohne halt eben in Deutschland. Ich sehe das, was hier durch den Tagesspiegel läuft. Ich sehe das, was in der Presse ist. Ich kriege das, was mit, was Kollegen, Freunde und sonst was alles erzählen. Da stöhnt man also über 6 oder 7 oder 8% Inflation, ne? Und da meckert man über nur 5%. Wir streiken jetzt gerade bei der Bahn wieder wie die Wilden, weil wir also 10% haben wollen und so weiter und so weiter. Und ich finde dieses, nennen wir das mal vielleicht, dieses Meckerdeutsche, ne? die also da sind und dann gleichzeitig in ein Land reinzuschauen, was zumindest mal von der Bevölkerung her ähnliche Dimensionen hat wie wir, aber das Ganze viel mehr als Chance aufnimmt, ne? Im Sinne von, naja, dann falle ich halt eben hin und dann stehe ich wieder auf und mache es halt eben neu. Das wünsche ich mir vielleicht hin und wieder mal für unser Land, auch in der aktuellen Situation, halt eben zu sagen, ja, okay, fuck it, war jetzt nichts, aber die Welt geht halt eben nicht unter, sondern wir können halt eben an der Stelle weitermachen. Das finde ich immer ein, ja, ein gewisser Positivismus, den du auch gerade ein Stück weit an der Stelle mit
Also ich
erläutert
bin jetzt
hast.
wieder, ich war 10 Jahre circa in Istanbul und muss sagen, jetzt wieder seit ein paar Monaten in Hamburg. Mein Feeling ist so von Texas umgezogen auf Sims. Also es ist viel, viel strukturierter und viel einfacher, definitiv. Ja. Also ich meckere ja gar nicht gerade über nichts.
Naja gut, vielleicht sollte ich einfach mal in der Türkei arbeiten, damit ich dann also das andere Feeling davon mitbekomme. Aber ja, okay. Volkan, zum Ende eines Podcasts mit einem Gast stellen wir dem Gast immer eine obligatorische letzte Frage. Die wollen wir natürlich auch dir stellen. Du hast durch den Podcast ja durch viel von dir erzählt, von deinem Lebensweg, aber halt eben auch von dem, was ihr mit Yolda vorhabt und was ihr aktuell macht. Insofern die Frage an dich, gibt es etwas, ein Buch, ein Film, ein anderes Medium, sei es ein Podcast oder sonst irgendwas, was dir Inspiration geliefert hat zu dem Weg, wie du ihn gegangen bist bis hierhin? Kannst du da irgendwas unseren Hörern empfehlen?
Es gibt natürlich viele Phasen, die man immer durchmacht und je nach Phase hat man auch verschiedene Inspirationen. Zurzeit lese ich zum Beispiel sehr viel von Marcus Aurelius. Also ich mag das Meditationsbuch sehr und da gibt es auch so einen amerikanischen guten Verkäufer, David Holiday. Der hat auch so gute YouTube-Videos und Podcasts oder auch ein paar Bücher geschrieben. Mir gefällt das halt, dass eigentlich so ein bisschen, du willst morgens, sagt dein Körper, okay, bleib lieber im Bett und steh da nicht auf, aber die Entscheidung steht fix und du musst es jetzt machen. Und ich denke mir auch so Sachen wie, das macht mir auch Spaß zu lesen, wie Marcus Aurelius, so jemand, der hat halt so viele Schwierigkeiten gehabt in Rom in diesen Phasen und gab es viele Kriege, viele Verluste und alles drum und dran. Aber auf der anderen Seite konnte er immer seine Motivation hochhalten und die Schläge einfach gut abnehmen und sich immer strukturieren und rational agieren. Und das passt mir eigentlich heute sehr gut, weil Resilience, denke ich, ist halt sehr, sehr wichtig im Startup-Ökosystem. Wir hatten super goldene Zeiten, wo der Zinssatz gering war und jeder in Startups Millionen investiert hat. Und jetzt sind gerade schwierige Zeiten und deswegen müssen wir halt resilient sein und uns aufbauen und das Leben geht auch weiter. Also das ist auch, der Startup-Bereich ist auch kein kurzer Weg. Deswegen muss man sich halt gesund halten, Spaß am Leben weiterhin haben. Und das ist das Wichtige und das lehre ich mir gerade. Im Moment habe ich diese Phase am meisten. Aber es gab auch natürlich Phasen, wo ich andere Sachen gelesen habe, wie skaliert man ein Unternehmen, wie sammelt man Geld ein bei Investoren, wie strukturiert man Organisationen und Co. Ich bin generell eigentlich so Self-Education-Fan von Büchern. Und das ist immer bei Phase zu Phase anders.
Sehr cool, sehr spannend. Packen wir natürlich unten in die Shownotes. In diesem Sinne, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, uns über das Thema Next Level oder ja, Next Level Forwarding am Ende dann halt eben auch mitzunehmen. Auch sehr viel und sehr tiefe Einblicke in das zu geben, was du ihr in dem Sinne, Alex war ja mit auch dabei, bei Yolda macht, was eure Vision ist, woran ihr arbeitet, wo ihr aktuell steht und wie es halt eben jetzt auch weitergehen muss in einem durchaus herausfordernden Markt, nennen wir das mal so. Aber ich habe mitgenommen, ihr seid positiv gestimmt, ihr seht die Chancen, ihr wollt sie unbedingt mitnehmen. Das kam im Podcast sehr gut rüber. Und ja, wir verlinken euch natürlich unten auch in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr, liebe Hörer, Interesse daran habt, Kontakt zu den beiden aufzunehmen, euch das vielleicht nochmal besser erklären zu lassen oder individueller auf euer Beispiel, dann nehmt gerne zu den beiden Kontakt auf. Da wird euch dann geholfen. Und dann hoffen wir, wenn wir mit diesem Podcast eine kleine Delle ins Universum geschlagen haben fürs Forwarding, dann sind wir sehr glücklich. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Zeit. Und ja.
Danke auch.
Wir hören uns
danke.
Dann nächste Woche wieder. Sorry, Alex. Ja.
Ich habe auch Dankeschön gesagt, ja.
Wir, liebe Hörer, hören uns dann nächste Woche wieder mit dem nächsten Podcast. Bis dahin, ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao, ciao.